Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 5. Heute ist unser Spezial zum Thema Sklerosierungstherapie. Und wir fangen vielleicht erstmal an. Was ist denn Sklerosierung überhaupt? Birgit, vielleicht kannst du uns das zum Einstieg mal erklären. Was passiert da und was macht das und was hat das mit den Venen zu tun?
Ja, also die Sklerosierung. Damit ist die Verödungstherapie gemeint. Das bedeutet, man möchte eine gewisse krankhaft veränderte Vene, also eine Krampfader, mittels einer bestimmten Technik veröden bzw. ausschalten oder, wir sagen, okkludieren. Das heißt, die Vene soll dann verschlossen werden und sozusagen am Bluttransport nicht mehr teilnehmen. Die wird gewissermaßen einfach abgestaltet. Ja, und man benutzt folgenden Trick. Es gibt ein Verödungsmittel, ein sogenanntes Sklerosierungsmittel oder ein Sklerosierungsagens. Dieses wird in einer Spritze aufgezogen und mittels einer Kanüle in die Vene injiziert. Das Ganze geschieht natürlich nicht einfach so wahllos, sondern das Ganze geschieht planvoll und sehr zielgerichtet. Ja, also das ist so das Prinzip. Also man spritzt ein bestimmtes Medikament, ein sogenanntes Sklerosierungsmittel, intravenös in die Zielvene, die behandelt werden soll.
Genau. Also man macht im Prinzip eine chemische Reizung an der Venenwand, die führt dann zu einem Vasospasmus, also einem Zusammenziehen der Vene, und dann baut die sich über diese Entzündungsreaktion so nach und nach in einen bindegewebigen Strang im Prinzip ab.
Ja, genau, das ist das Prinzip. Also man möchte eine Vene durch eine Entzündungsreaktion, die direkt einmal durch das Venenmittel an der Venenwand erzeugt wird, zu einer entzündlichen Veränderung führen und darüber zu einer narbigen Veränderung oder einem bindegewebigen Strang. Ja, so steht es auch in der Leitlinie drin. Planvolles Vorgehen, und das Ziel ist nicht eine Thrombosierung dieser Vene, wie sie ja auch auftreten könnte. Nein, das Ziel ist eine fibröse Umwandlung bzw. narbige Umwandlung dieser Vene. Die Vene bleibt drin im Körper und bildet sich sozusagen als narbiger Strang zurück.
Kann man das für alle Arten von Krampfadern machen? Wir hatten ja damals in den Folgen zuvor schon besprochen, es gibt Besenreiser, retikuläre, Seitenäste, Stammvenen. Ist das in allen Fällen möglich und sinnvoll?
Also, mein Lieblingssatz in den Leitlinien lautet ja immer, prinzipiell können alle Formen der Varikose verödet werden. Also, das heißt, man kann es fast für alle Venen durchführen. Natürlich, alles ist nicht immer alles, und es ist, bestimmte Venen sind vielleicht besser geeignet zur Verödung als andere. Und so haben sich bestimmte Indikationen herauskristallisiert, die besonders geeignet sind. Also bestimmte Krankheitsbilder venöser Art, bestimmte Varizentypen, die besonders geeignet sind für eine Verödungstherapie. Das sind beispielsweise die ganz kleinen, die sogenannten Besenreiservenen. Es können aber auch großkalibrige Venen sein, die einfach sehr, sehr schwer zu operieren sind bei Personen, die möglicherweise adipös sind oder die aus irgendwelchen Gründen Kontraindikationen einer operativen Vorgehensweise gegenüber haben, oder Patienten oder Patientinnen, die gleichzeitig noch eine Ödemerkrankung haben, oder alte Personen oder Personen, die antikoaguliert sind, also Blutverdünner nehmen. Es gibt eine ganze Reihe sogenannter spezifischer Indikationen für die Verödungstherapie.
Also der Klassiker so im, ich sag mal, Praxisalltag sind ja oft die Besenreiser und retikulären, also eher die kleinen Krampfäderchen, die man damit behandelt. Und bei den
größeren wird es dann von der Technik her ja manchmal auch ein bisschen spezieller. Bei den, da fallen mir so die Stichworte Flüssigverödung und Schaumverödung ein. Man kann ja das Verödungsmittel entweder direkt in flüssiger Form als Lösung in die Vene hineinspritzen oder man kann es aufschäumen. Was verbirgt sich denn da dahinter?
Nun, die Verödungsmittel gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen. Das heißt, gibt es verschiedene Stärken, salopp gesagt. Und wenn man diese Verödungsmittel aufschäumt, also aus einer Flüssigkeit einen Schaum herstellt, das geht ganz einfach, ein Teil Flüssigkeit, vier Teile Raumluft und mit einer bestimmten Technik kann man da mit einem ganz wunderbar geeigneten, recht hochviskösen Schaum herstellen. Das heißt, man vergrößert die Oberfläche des gesamten, ja, also es gibt ein wesentlich größere Oberfläche, die diesen Wirkstoff des Verödungsmittels beherbergt sozusagen. Und damit erzielt man eine viel ausgedehntere und auch raschere Wirkung in der Venenwand innen. Das heißt, wenn man es jetzt auf Schwäbisch vielleicht formuliert, mit weniger Verödungsmittel als Rohstoff eine größere Effektivität. Ja, und wir reden da von der sogenannten Schaumverödung oder der Schaumsklerosierung. Das hat mit Bauschaum herzlich wenig zu tun. Also manche Patienten denken dann immer, das sieht so aus. Ja, wir gehen da so zu irgendeinem Handwerksmarkt und holen da dieses Schäumen. Nein, nein, das ist es nicht, sondern das ist aufgeschäumtes Verödungsmittel mit Luft aufgeschäumt. Und dieses Verödungsmittel, das bleibt als Schaum ungefähr 3 Minuten erhalten und dann ist es schon wieder verflüssigt. Ja, also das mache ich immer ganz gerne im Studentenunterricht, im Kurs, diesen Schaum herstellen und da mal gucken, wer den besten Schaum hergestellt hat. Und dann wird so die Zeit gestoppt, die es braucht, bis der wieder verflüssigt wird. Also es ist immer ganz nett. Also sehr anschaulich, kann man sagen.
Also ich sag meinen Patienten auch immer, das ist so ein bisschen wie beim Sahneschlagen. Wir heben quasi die Luft unter diese Flüssigkeit. Und genau, man präpariert diesen Schaum ja auch im Prinzip unmittelbar vor der Anwendung. Man kann den also nicht wesentlich früher herstellen, weil er sonst halt wieder in seine Einzelbestandteile zerfällt. Dann haben wir doch wieder nur eine Flüssigkeit. Und wir wollen ja durch diese aufgeschäumte Variante im Endeffekt eine längere Kontaktzeit mit der Venenwand, also des Verödungsmittels mit der Venenwand erreichen. Und dadurch halt eine intensivere Reaktion. Aber daraus lässt sich dann im Prinzip schließen, dass wir den Schaum in erster Linie ja bei den größeren Krampfadern benutzen, also vor allem bei den Stammvenen und Seitenästen. In die kleinen Besenreiser spritzen wir das Medikament in aller Regel ja eher in flüssiger Form. Wobei es da auch...
Ja, also die Leitlinie sagt das natürlich auch so. Also bei den Besenreisern, da ist die Schaumverödung sogenanntes Off-Label. Man kann es machen, man muss aber darüber aufklären. Also die Zulassung für den Schaum, die gilt für die größkalibrigen Venen, also so ab einer retikulären beziehungsweise ab einer Krampfader, die vielleicht so 3 Millimeter Durchmesser hat. Also da ist die Zulassung tatsächlich offiziell von BfArM, das ist das Bundesamt für Arzneimittel in Deutschland. Ja.
Viele Patienten wünschen sich ja, dass man so in einer Sitzung im Prinzip alles wegzaubert. Da muss man die Patienten ja manchmal enttäuschen, vor allem wenn, ich sag mal, größere Beete an Besenreisern da sind, dass man dann tatsächlich manchmal mehrere Sitzungen braucht. Und das liegt ja nicht daran, dass wir die Patienten unbedingt häufig zu uns kommen lassen wollen, dass man es in mehrere Sitzungen teilt, sondern es hat tatsächlich auch einen medizinischen Grund, ne?
Ja, das hat durchaus einen medizinischen Grund. Also es gibt verschiedene Limitationen. Das eine ist natürlich die Menge des Verödungsmittels, das man pro Sitzung verwenden sollte. Wenn man zum Beispiel eine Schaumverödung nimmt, das ist völlig dosisunabhängig, aber da sollte man nicht mehr als 10 Milliliter pro Sitzung verwenden. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber es hat sich herauskristallisiert, dass die Schaumverödung eine sichere Angelegenheit ist, dass aber zu große Schaummengen doch durchaus auch mal problematisch sein können. Und von daher gilt das allgemeine, offiziell empfohlene Limit 10 Milliliter Schaum pro Sitzung. Damit kommt man natürlich schon sehr weit. Das andere Problem ist natürlich, dass man jetzt nicht an einer Sitzung gleich alles machen kann. Der Sklerosierungstherapie liegt eine gewisse Denkweise zugrunde, eine sogenannte, man könnte sagen, Sklerosophie. Also es ist wie eine Philosophie. Ja. Man muss sich ganz genau überlegen, welche Vene zuerst Du hast eben so schön gesagt, ja, diese Besenrasen, man möchte gerne die ganze Fläche in einer Sitzung und man freut sich. Also es ist ja immer das, es ist schön zu sehen, wie die dann verschwinden, wenn man die punktiert und das Verödungsmittel appliziert. Das macht ja immer riesen guten Eindruck. Also auch wenn ich sowas vor Publikum mache, im Studentenunterricht, da mache ich das öfter mal. Das gibt viele A's und O's und auch wie toll. Aber man darf sich nicht verführen lassen, jetzt gleich alles zu machen. Warum? Weil jede Besenrasenvene hat etwas tiefer liegend eine kleine zuführende, eine sogenannte Feeder Vein, Feeder wie füttern, ja. Und es ist manchmal sehr hilfreich, mit einem guten Ultraschallgerät sich genau diese Füttervenen anzuschauen und die vielleicht Ultraschall gezielt oder Ultraschall geführt gezielt zuerst auszuschalten. Das ist auch sehr, sehr spannend. Also im ersten Moment kann man dann auch schon sehen, wenn man so eine Feeder Vein punktiert hat und vielleicht ein ganz kleines Schaumdepot appliziert hat, wie sich die davon abhängigen Besenreiserflächen dann doch entfärben und etwas von ihrer dunklen Farbe verlieren. Das ist sehr eindrucksvoll, finde ich.
Genau. Man macht ja bei der Verödung eigentlich auch immer so einen, ja, sagen wir mal, einen gewissen Plan, vor allem wenn man jetzt nicht nur Besenreiser verödet, sondern auch Venen mit unterschiedlichem Kaliber, dass man in erster Linie, ich sag mal, von proximal nach distal und von den großen zu den kleinen wandert. Und da gehören diese Feeder Veins ja als Vorläufer sozusagen der Besenreiser dann auf jeden Fall auch mit dazu. Du hattest gerade so im Nebensatz erwähnt, das ist ja sozusagen unser Lieblingsspielzeug als Phlebologen, den Duplex, der ist mir in dem Zusammenhang auch immer ganz wichtig, weil klar, für die Verödung der großen Venen brauchen wir das auf jeden Fall, damit wir sicher wissen, dass unsere Nadel richtig in der Vene liegt und dass der Schaum oder auch die Flüssigkeit nicht außerhalb der Vene appliziert wird. Aber auf der anderen Seite ist die Duplex-Sonographie vorab eigentlich auch ganz wichtig, um auszuschließen, dass es halt ja keine Kontraindikationen gibt, dass es nicht vielleicht noch andere Dinge gibt, die vorab behandelt werden müssen, dass wir uns um damals große Stammvenen kümmern müssen, die vielleicht eher durch einen operativen Eingriff angegangen werden sollten. Also dass man sich nicht einfach rein klinisch auf die Besenreiser stürzt und gar nicht schaut, was möglicherweise da noch hintersitzt. Ne?
Also ich glaube, das haben wir auch letztes Mal ja schon mal so ein bisschen diskutiert, ne? Bei den vielen Therapiemöglichkeiten, die wir ja so haben. Man muss immer im Blick haben, die großen Venen zuerst und dann die davon abhängig kleineren Venen und dann ganz zum Schluss die Besenreiser. Also in der Reihenfolge soll man immer vorgehen. Also das ist, ich sage es ja immer wieder gerne, das ist wie eine Flusslandschaft. Ne? Und wenn man also jetzt salopp gesprochen ein sumpfiges Gebiet trockenlegen will, indem man also jetzt, sagen wir mal, ein Sumpfgebiet werden, also die ist durch Besenreiser versorgt, dann ist es manchmal sinnvoll, einen größeren Zufluss zuerst mal abzudichten. Und das andere, was ich auch immer noch so ganz spannend finde, also ja, ich interessiere mich ja immer enorm für die Durchblutungseigenschaften des venösen Blutes im Bein. Und wenn ich jetzt eine Schaumsklerosierung durchgeführt habe und mit dem Ultraschall verfolge, das geht ja noch über ein paar Minuten, kann man die Schaumausbreitung hervorragend verfolgen. Und man kann diese kleinen Mikrobläschen, diese sogenannten Mikrobubbles, gewissermaßen fast als wie so ein Kontrastmittel, Ultraschallkontrastmittel verstehen. Und man sieht sehr, sehr gut, wie die Verwirbelungen stattfinden an diesen wichtigen Stellen, wie jetzt zum Beispiel Einmündungen von Seitenästen in tiefere Venen. Und erstaunlich ist, dass das Verödungsmittel an diesen Stellen oftmals stoppt und so ein bisschen verwirbelt. Das fließt dann so fröhlich so ein bisschen im Kreise herum. Und dass es dann jetzt tatsächlich große Mengen in die tiefen Venen geht, nein, das ist tatsächlich nicht der Fall.
Genau, das ist ja für viele Patienten auch immer eine wichtige Frage. Wie können Sie denn begrenzen, dass dieses Medikament nicht bis ins Hirn durchwandert, sozusagen? Ne? Oder dass es in die tiefen Venen absackt und da zu Problemen führt? Das ist ja einmal schon ein bisschen dadurch limitiert, dass sich das einfach oder dass die Wirksamkeit diese aggressive Entzündungsreaktion auszulösen im Kontakt mit Blut sich verliert. Und wie gesagt, durch diese Durchmischung einfach mit dem Blut verliert natürlich auch die Konzentration ganz rasch. Ne?
Ja, also das ist tatsächlich so. Also erstens ist man limitiert von der Menge, die man appliziert. Ja, also wie gesagt, 10 Milliliter Schaum pro Sitzung. Und bei dem flüssigen Verödungsmittel ist die Begrenzung, dass man also 2 Milligramm Wirkstoff pro Kilogramm Körpergewicht des Patienten nicht überschreiten sollte. Das ist sozusagen die Tageshöchstdosis. Aber also da muss man sich keine großen Sorgen machen, wenn man das tatsächlich erreichen will. Da braucht man schon sehr, sehr viel Verhütungsmittel. Das ist wohl wahr.
Gibt es denn Patienten, wo du sagen würdest, oder auch wo uns die Leitlinie ja sagen, wir dürfen keine Verödungen durchführen? Also wann sollte man es lassen? Was gibt es an absoluten Kontraindikationen? Also wo ist wirklich verboten sozusagen? Und dann gibt es ja noch so ein paar Fälle, über die man immer ein bisschen diskutieren oder im Einzelfall entscheiden kann, also die sogenannten relativen Kontraindikationen.
Also ich finde, tatsächlich verboten ist es bei Patienten, die eine wirkliche Allergie auf den Wirkstoff haben. Das wäre also eine sogenannte Typ-1-Allergie. Also das bedeutet also eine anaphylaktische Reaktion bis hin zum Schock. Diese Allergie ist ausgesprochen selten. Also ich habe es jetzt in mehr als 30 Jahren Phlebologie intensiv bei zwei Patientinnen erlebt. Aber diese Erlebnisse waren doch schon sehr eindrucksvoll. Man muss einfach darum wissen. Und in dem Fall, wenn man sich tatsächlich jetzt nicht sicher ist, angenommen, Patientin kommt zur Tür rein und sagt, ich möchte eigentlich gerne behandelt werden, aber ich habe eine Allergie auf das Verödungsmittel. Nehmen Sie solche Äußerungen ernst und auf alle Fälle, oder wie man nimmt, es sind ja per Du, Entschuldigung, diese Äußerungen ernst. Und es lohnt sich immer, der Sache nachzugehen und eventuell auch dann tatsächlich mal in einem entsprechenden Zentrum eine allergologische Austestung durchführen zu lassen.
Ich habe es in meinen mittlerweile etwas über 20 Jahren Phlebologie auch nur einmal, Gott sei Dank, erlebt. Aber das war dann auch eine sehr heftige Reaktion, die auch sehr rasch voranschritt. Also von daher, ja, auch ich würde sagen, es ist nicht oft. Aber wenn Patienten davon berichten, dass da was sein könnte, dann sollte man das sehr ernst nehmen.
Eine andere Sache ist ja, das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, der in Deutschland zugelassene Wirkstoff, das einzig in Deutschland zugelassene Verödungsmedikament derzeit, ist Polidocanol. Und Polidocanol ist chemisch gesehen ein sogenanntes Detergens. Es wurde ganz, ganz ursprünglich Anfang der 60er Jahre entwickelt als Lokalanästhetikum. Und es hat auch tatsächlich eine gewisse lokalanästhesierende Wirkung. Und die wird zu genutzt in vielen Cremes, die gegen Juckreiz sind. Und das muss man einfach wissen. Also wenn jetzt auch Patienten zu Ihnen oder zu euch kommen oder Patientinnen, die haben Allergiepass dabei und da steht dann plötzlich epidermale, das ist eine Typ 4 Reaktion, also epidermale Sensibilisierung auf Polidocanol, dann kann das sein, dass die betreffende Person mit einer Ekzemreaktion allergisch reagiert. Das ist aber nicht zu verwechseln mit dieser Typ-1-Allergie. Das heißt, wenn jetzt eine Person eine Typ-4-Sensibilisierung womöglich hat auf Polidocanol, kann ja mal sein, auch das ist nicht häufig, aber es kann sein, dann heißt es nicht unbedingt, dass man da keine Verödung machen kann. Also das kann man durchaus trotzdem durchführen, weil die allergische Reaktionsform eine ganz andere ist und mit einer IV-Gabe nichts zu tun hat.
Genau. Ansonsten müsste man, oder ist es halt noch verboten, wenn wir akute Thrombosen oder Lungenembolien haben, ne, weil wir ja sonst auch wieder eine Thrombose weiter in Gang bringen oder anheizen könnten und auch akute Infektionen, sowohl generalisiert als auch an der Einstichstelle, macht natürlich auch keinen Sinn, da noch eine weitere Entzündungsanheizung sozusagen hineinzugeben.
Weil ich glaube, da kommst du doch wirklich nicht auf die Idee, es da unbedingt eine Verödung zu machen.
Aber es steht halt so in unserer Leitlinie drin. Deswegen wollte ich es der Vollständigkeit halt einfach nochmal kurz erwähnen.
Ja, da steht ja auch drin, diese Cerulea, Phlegmasia Cerulea Dolens. Hast du das schon mal gesehen?
Also live noch nicht, nein.
Ich habe es jetzt tatsächlich letztes Frühjahr zum ersten Mal gesehen. Ich habe das immer gelesen. Ich habe immer gedacht, mein Gott, also ich konnte es mir schon ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Aber das ist wirklich, das ist ein derart eindrucksvolles Krankheitsbild, dass ich mir auch nicht denken kann, dass man da überhaupt einen Gedanken ans Veröden verschwendet.
Ja. Also nur, vielleicht erklärst du noch einmal ganz kurz.
Ja, ich wollte es gerade kurz sagen. Also wir reden von einer fulminant, also richtig dramatisch verlaufenden thromboembolischen Erkrankung, das eigentlich nicht nur einer Vene, sondern eigentlich fast des gesamten Venensystems. Und das nennt sich Phlegmasia Cerulea Dolens. Cerulea heißt blau und Dolens heißt der Schmerz. Und Phlegmasia ist das aufgetriebene Bein in der Regel. Also ja, da hat man andere Sorgen.
Da hat der Patient andere Sorgen als eine Verödung.
Ja, genau.
Zu den relativen Kontraindikationen zählen ja noch Schwangerschaften, Stillzeit, Thrombophilien, also angeborene Thromboseneigung in der Vorgeschichte. Das sind ja so Fälle, also in der Schwangerschaft und Stillzeit, wenn es nicht unbedingt sein muss, sollte man es nicht tun. Aber zum Beispiel bei der Thrombophilie, es gibt ja doch einige Patienten, die in der Vorgeschichte mal Thrombosen hatten oder eine Lungenembolie hatten oder auch eine Faktor 5 Leiden-Mutation, also ein erhöhtes Risiko angeborenermaßen Thrombosen zu entwickeln. Aber trotzdem könnte man bei diesen Patienten im Einzelfall und mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen Verödungen durchführen, zum Beispiel so periulzerös, also wenn die Patienten jetzt ein offenes Bein haben und da drumherum zum Beispiel kleine Venen sind, die immer wieder dazu neigen, auch Blutungen hervorzurufen, insbesondere wenn die Patienten dann zusätzlich noch eine medikamentöse Thromboseprophylaxe haben.
Ne? Ja, also wirklich ganz unbedingt. Also Patienten, die jetzt eine Thrombophilie haben, das heißt also, wir sind sicher, es liegt eine Gerinnungsstörung vor oder eine erhöhte Bereitschaft, mit Thrombosen zu reagieren. Und es wird die Indikation gestellt für eine Verödungstherapie. Dann kann man die durchaus durchführen, allerdings halt mit einer entsprechenden Thromboembolie-Prophylaxe. Das sind entweder diese Bauchspritzen, die jeder kennt als sogenannte Thrombosespritzen, oder möglicherweise auch mal mit einem zu schluckenden Medikament, diese sogenannten oralen Antikoagulantien. Aber das ist durchaus eine sichere Sache. Also man kann ja auch gerade bei Patienten, die jetzt dauerhaft Blutverdünner nehmen müssen und die man deswegen nicht so wahnsinnig gern offen chirurgisch behandeln möchte, gerade bei dieser Personengruppe oder Patientengruppe ist die Verödungstherapie Gold wert. Also das ist eine tolle Sache. Man ist trotzdem effektiv, auch wenn die Patienten eine Blutverdünnung nehmen.
Genau. Also es kann manchmal sein, dass man vielleicht eine Sitzung mehr braucht, ne? Aber genau. In welchen Abständen macht ihr die Verödungen? Also wie viele Patienten fragen ja, wenn es mehrere Sitzungen sind, wie lange zieht sich das Ganze so hin?
Naja, also das hängt ein bisschen davon ab. Jedes Mal sind es jetzt zum Beispiel ausschließlich Besenreißer, die wir veröden. Das machen wir ganz gern zu Beginn im Wochentakt. Also erste Woche das erste Bein, zweite Woche das zweite Bein und dann bekommen die Patientinnen oder Patienten nochmal und dann schaut, was ist noch übrig. Dann werden also beide Beine dann behandelt und dann nochmal 14 Tage später. Also so, das wäre so das Besenreißer-Schema. Und bei der Schaumverödung, wenn wir jetzt große Venen Schaum veröden, da kommen die Patienten auch im Wochentakt, aber meistens ist es dann mit zwei Sitzungen oder zwei Behandlungssitzungen und einem Kontrolltermin getan.
Also wir haben damals also auch immer gesagt, also der Mindestabstand sollte ein Tag sein, wobei es tatsächlich überhaupt keine sonstigen Empfehlungen dazu gibt. Also wir haben auch nie Verödungen jeden Tag durchgeführt, sondern immer einen Tag Pause dazwischen gelassen und dann halt mal das rechte, mal das linke Bein, beide Beine auf einmal, je nach Befund auch letztlich. Ne? Genau. Es gibt ja so ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die Patienten rund um die Verödung mit beachten sollten oder mit umsetzen sollten. Dazu gehört ja zum Beispiel, dass sie im Anschluss an die Sitzung eine halbe Stunde spazieren gehen und eigentlich auch einen Kompressionsstrumpf oder Verband tragen, wobei die Dauer des Verbandes oder des Strumpftragens ja abhängig davon ist, wie der Untersucher das einschätzt. Also die Empfehlungen gehen da ja ein bisschen weiter auseinander. Von 24 Stunden bis zu 3 Wochen findet man da ja ganz unterschiedliche Meinungen zu. Wir machen es meistens so über etwa eine Woche nach der Verödungstherapie. Wie macht ihr das?
Naja, also das mit dem 30 Minuten spazieren gehen, das wird ja immer mal wieder gesagt. Aber ich habe mich jetzt mal so bemüht, das herauszukriegen, wer das eigentlich irgendwann mal gesagt und beziehungsweise publiziert hat. Das findest du nirgends. Ja, das sind solche Äußerungen, Empfehlungen, die nie überprüft worden sind, ob es wirklich stimmt oder nicht. An sich, wir veröden ja auch sehr, sehr viele Patienten, die jetzt gerade bei uns halt mal stationär behandelt werden, aus verschiedenen Gründen. Also jetzt nicht unbedingt rein venös stationär behandelt werden, sondern wegen anderer Erkrankungen. Aber durchaus sind da Patienten dabei, die verödet werden. Und die gehen natürlich nicht 30 Minuten spazieren. Die kommen zu uns in die Sprechstunde, gehen dann wieder zurück auf Station. Und das ist dann schon der gesamte Spaziergang. Der dauert vielleicht 5 Minuten höchstens. Ja, also. Und auch bei denen habe ich jetzt nicht erlebt, dass wir irgendwie deswegen negative Ereignisse hätten. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, diese 30-Minuten-Empfehlung, die kenne ich auch noch. Also die hatte ich auch. Das Erste, was ich gelernt habe, als ich das Wort veröden gelernt habe, war ja, anschließend müssen die Leute 30 Minuten laufen. Das war eine Zeit, da wurden im Stehen große Stammvenen verödet. Heutzutage veröden wir die großen Stammvenen im Liegen. Das ist hämodynamisch ein ganz großer Unterschied. Und damals wurden auch ganz andere Medikamente noch verwendet. Das sogenannte Varigloban war das. Das ist mittlerweile vom Markt genommen. Also nicht wegen schlimmer Nebenwirkungen, sondern einfach, es war eine jodhaltige Flüssigkeit und die war sehr dunkel gefärbt. Man konnte also nicht immer gut genau sehen, ob man es da Blut aspiriert oder nicht. Also es war einfach vom Handling her nicht so angenehm. Und das Polidocanol hat da natürlich entscheidende Vorteile, das ist klar. Ja, aber möglicherweise ist noch diese alte Vorgehensweise, damals die Verödungen im Stehen und dann war das immer so eine blutige Angelegenheit. Also da gab es ja auch noch die Methode nach Sieg. Ich weiß nicht, hast du die mal erlebt? Von die Patienten in aufrechter Position punktiert und dann die Nadel, vielmehr die Kanüle abgemacht, die Nadel blieb im Patient und danach wurde die Person dann so ein bisschen wieder zurückgekippt und dann das Medikament appliziert. Also ja, ich glaube, das war einfach psychisch dann gut, wenn man eine halbe Stunde spazieren gegangen ist. Aber ich glaube, heutzutage muss das jetzt nicht zwingend sein. Also bei unseren modernen Techniken, da reicht es, wenn die Personen dann gemütlich noch ein bisschen vielleicht im Flur sitzen bleiben, damit man sicher ist, es geht allen gut, aber dann könnt ihr auch zu Fuß zu ihrem Wagen oder Auto oder mit zurückgehen. Wobei ich ganz gerne sage zu den Patientinnen und Patienten, lassen Sie sich bitte kutschieren an dem Tag. Ja, nehmen Sie das, ja, machen Sie einen schönen Ausflug. Man kann ja das auch noch kombinieren mit einem vielleicht Einkaufsbummel oder einem Stadtbummel oder was ähnlich Schönem. Also nur nicht unmittelbar nach jedweder Intervention selber Auto fahren. Also das würde ich einfach aus, sage ich jetzt mal, Pragmatismus heraus nicht empfehlen. Ist ja auch immer netter, wenn man jemand dabei hat. Ja.
Stichwort im Zusammenhang mit der Verödung ist ja auch immer wieder das Thema Migräne, Flimmern vor den Augen. Das sind ja auch Nebenwirkungen, die mal auftreten können, insbesondere bei Patienten, die eine starke Veranlagung zur Migräne haben oder aber auch ein sogenanntes offenes Foramen ovale, also ein Loch in der Herzscheidewand. Manchmal weiß man es ja tatsächlich nicht, aber das ist halt ein solcher Fall, wo dann möglicherweise auch mal Schaum so aufsteigen kann, dass er zu einer schlaganfallähnlichen Symptomatik führen kann. Kannst du da noch was zu erzählen?
Ja, da kann ich viel zu sagen. Also ja, ich habe diese ganze Schaumentwicklung sozusagen live miterlebt und ich gehörte auch zu den Personen, die anfangs sehr skeptisch waren, ob das auch wirklich was Gutes ist, weil ja da auch noch Luft dabei ist, dass man da spritzt. Und es hat sich dann aber in dieser Zulassungsstudie, die in Deutschland also sehr wichtig war, gezeigt, dass der Schaum bzw. die Schaumverödung eine sehr sichere Angelegenheit ist und zusätzlich effektiv. Dann waren wir also alle fröhlich und ganz motiviert und haben Schaum verödet wie die Weltmeister. Und irgendwann kam es zu einer Mitteilung im Lancet, das weiß ich noch ganz genau, wie das durch die, um Gottes Willen, Stroke of the Foam. Das war also der Heil, oder wie sagt man so schön, diese Bildzeitung hätte das auch so ähnlich schreiben können. Aber jedenfalls, man war also erschüttert und man hat dann also herausgefunden, das war passiert bei eine Person, die sehr, sehr, sehr viel Schaum bekommen hatte in einer Sitzung, die sehr flüssigen Schaum bekommen hatte. Also das wurde dann also auch noch moniert. Also diese Publikation wurde natürlich in allen möglichen Fachgesellschaften weltweit diskutiert. Und es stellte sich auch heraus, dass die behandelte Person ein offenes Foramen ovale gehabt, also sozusagen ein angeborenes Loch in der Herzscheidewand. Ja. Und dann war man also erst fassungslos und hat gedacht, also man darf den Schaum überhaupt nicht mehr verwenden. Ja, es hat sich dann herausgestellt, es war gar kein Stroke, also kein Schlaganfall, sondern ein Print. Das heißt, es ist ein reversibles neurologisches Defizit, prolongiert reversibel neurologisches Defizit heißt das genau genommen. Also ja, aber das Stichwort Stroke war es halt schon mal sozusagen im kollektiven phlebologischen Unterbewusstsein. Und Naja, es wurden dann aber, das ist das Gute an sowas, sehr, sehr viele Untersuchungen und Studien durchgeführt, die alle wieder gezeigt haben, wenn man die Spielregeln einhält, ist Schaumverödung eine sehr sichere Angelegenheit. Und zu den Spielregeln gehört nicht mehr als 10 Milliliter Schaumvolumen pro Sitzung. Dazu gehört auch, wenn ich weiß, eine Patientin oder ein Patient ist Migränepatient, dann ist überzufällig häufig bei Migränepatienten ein offenes Vorrahmen-Ovale vorhanden, das nicht symptomatisch sein muss, also aber es gibt da einen Zusammenhang. Und das heißt nicht, dass ich deswegen keine Schaumverödung machen darf, sondern die Vorsichtsmaßnahme lautet, nach der Schaumapplikation bleiben die Personen noch mal mindestens 5 Minuten gemütlich auf der Untersuchungsliege liegen, ohne dass sie sich jetzt anstrengen und jetzt gleich vielleicht die Kompressionsstrümpfe anziehen wollen oder sich bewegen wollen, sondern ruhiges Liegen bleiben. Das ist was, was mir persönlich ist, total schwer fallen würde, aber den Patienten fällt es manchmal auch schwer, aber wir beruhigen die dann immer noch und erzählen vielleicht noch kleine Geschichte oder irgendwie sowas. Und dann kann man also sicher sein, dass ein Migräneanfall eher nicht stattfindet. Also ich habe es zweimal erlebt, Migräneattacke bei einer Patientin, die eine hohe Dosis Schaum gekriegt hat, also die hat 10 Milliliter gekriegt, also meistens bleiben wir da drunter. Und bei einem Patienten, da hatten wir gedacht, hui, ach du liebe Zeit, also der Person hat einen Schlaganfall, dann haben ihn unmittelbar in die Stroke Unit und die haben kurze Zeit später angerufen und gesagt, nee, das wäre nur eine Migräne gewesen, Patient geht's gut und ist wieder nach Hause gegangen. Ja, aber seitdem, also wir achten da sehr drauf, also erstmal wird immer gefragt, sind Sie jemand mit Neigung zur Migräne? Und da wird darüber gesprochen. Und die Patienten bleiben einfach lange liegen, bequem und entspannt, vor allen Dingen entspannt. Und seitdem haben wir das auch tatsächlich nicht mehr erlebt.
Genau. Im Zweifelsfall funktioniert es dann manchmal auch besser. Oder bei der Flüssigverödung passiert es noch seltener als bei der Schaumverödung. Ne? Da ist das Risiko ja ein bisschen höher. Mhm. Genau. Wir hatten vorhin schon kurz über das Verödungsmittel gesprochen. Du hattest schon gesagt, das Polyduc oder der Wirkstoff Polydocanol ist das einzige zugelassene Medikament in Deutschland für die Verödung.
Ja, also das derzeit einzige, ja.
Ja, also derzeit einzige und aber auch schon seit vielen Jahren auch zugelassen. Aber es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, ob man nicht auch mit Kochsalzlösungen Krampfadern veröden könnte. Und das gibt ja immer wieder heiße Diskussionen, weil die Kochsalzlösung ja so harmlos klingt. Aber erstens ist es tatsächlich ein Off-Label-Use, also das Medikament oder auch die Kochsalzlösung ist in dem Sinne dafür nicht zugelassen. Sie ist auch nicht standardisiert. Sie ist im Endeffekt auch nicht in Studien untersucht für die Verödungstherapie. Und insbesondere die oft hohen Konzentrationen, die da mitunter eingesetzt werden, können auch durchaus heftige Nebenwirkungen machen, weil das hat nichts mit dieser 0,9%igen physiologischen Kochsalzlösung zu tun. Ne?
Nein. Also das ist beileibe nicht 0,9%, sondern 20%. Das ist nicht nur eine Zehnerpotenz, das ist also weitaus mehr. Das ist also wirklich also Hochdosis. Und es ist überaus schmerzhaft. Also ich habe tatsächlich Patienten kennengelernt, die so eine Behandlung über sich haben ergehen lassen, weil sie der Auffassung waren, es sei jetzt was ganz Natürliches und haben dann also ja davon berichtet. Nun, also das ist überhaupt nichts Natürliches. Ein 20-prozentiges Kochsalz ist nun beileibe nicht natürlich, sondern es wird also tatsächlich synthetisch hergestellt. Und ich weiß, wir hatten einmal eine große Studie gemacht, das war eine Studie mit BfArM-Zulassung, mit sehr, sehr aufwendig. Und da wollten wir einfach Kochsalzlösung in die Haut spritzen, weil es war uns verwehrt, da noch ein örtliches Betäubungsmittel dazu zu geben. Und die physiologische Kochsalzlösung, wenn man die schon in die Haut spritzt, ist sehr, sehr schmerzhaft, die physiologische wohlgemerkt. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in eine kleine Vene ein hochprozentiges Salz reinzugeben, das tut sehr, sehr weh. Und es macht auch keine guten Ergebnisse. Also es gibt massive Entzündungsreaktionen und die kosmetischen Outcomes, die man dann so erlebt hat, die sind also nicht so toll gewesen. Also zumindest bei diesen zwei Herrschaften, die ich da kennenlernte, die erzählt haben, dass sie sowas haben machen lassen und dann doch lieber wieder zur sogenannten Schulmedizin zurückgekommen sind. Übrigens wurde diese Verödungstherapie mit dem Kochsalz Die stammt von irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man die mal durchgeführt und rausgekriegt, dass das so eine Venenreizung macht, dass die dann dazugehen. Aber man hat damals auch noch fröhlich mit Quecksilber verödet. Also ja, also in dem Kontext muss man das tatsächlich mal sehen.
Genau. Die Sache mit dem Sommer. Also es gibt ja viele Praxen, viele Phlebologen, die grundsätzlich nur während der sonnenarmen Jahreszeiten veröden, mit der Begründung, die Verödung hinterlässt halt Hyperpigmentierungen, also braune Flecken in den verödeten Arealen. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Gerne. Also es gibt natürlich keine Studie, die das jemals untersucht hat, weil ich mache ja regelmäßig diese Verödungsseminare und die finden traditionellerweise bei uns im Sommer statt, weil es einfach schöner ist im Sommer. Und jedes Jahr mache ich mich erneut auf die Suche nach Literatur, die mir sagt, warum man im Sommer nicht veröden sollte, und habe mir überlegt, naja, vielleicht ist das Thromboserisiko im Sommer höher als im Winter. Nee, das ist es nicht. Oder vielleicht ist die Entzündungsreaktion oder die Bereitschaft für eine Entzündung im Hautorgan im Sommer höher als im Winter. Nee, da gibt es auch keine Studien. Es gibt Studien, die zeigen eine Gleichverteilung, und zwar zwischen Finnland und das zweite Land ist, glaube ich, USA. Ja, und da ist ausgerechnet die höchste Entzündungsrate halt im Winter. Also, aber es ist nur eine einzige Studie, und warum das da jetzt so rausgekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber ehrlich gesagt, es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die zeigt, dass es im Winter bessere Ergebnisse gibt als im Sommer. Und natürlich ist es so, man hat natürlich ein besseres Outcome oder Therapieerfolg kosmetischer Art, wenn postinterventionell, also nach der Behandlung, eine Kompression getragen wird. Und das ist möglicherweise der einzige Grund, dass also viele Menschen sagen, ach nee, im Sommer mag ich jetzt also so einer Behandlung nicht unbedingt Kompressionsstrümpfe tragen. Andere haben da weniger Probleme und gehen mit den Kompressionsstrümpfen auch schwimmen. Also das ist, ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Aber ja, also das ist vielleicht das einzige Argument, dass man also lieber luftig gekleidet oder auch die Beine luftig gekleidet wissen möchte im Sommer.
Diese Hyperpigmentierungen haben ja häufig auch damit zu tun, wenn die Vene dann tatsächlich vorübergehend thrombosiert, also im Prinzip verschlossen ist und sich dann so Koagel in der, also vor allem bei den Besenreisern oder retikulären Varizen, oberflächlich in der Haut sammeln. Wenn der rote Blutfarbstoff dann abgebaut wird, der in diesen kleinen Mikrothrombien drin sitzt, dann bleibt manchmal halt Hämosiderin, also Eisenablagerungen, zurück. Und das ist das oft ja, was diese Verfärbungen hinterlässt. Dem kann man ein bisschen vorbeugen, indem man diese Mikrothromben dann mit kleinen Stichinzisionen entleert, ne, um sozusagen die Koagelmasse zu reduzieren. Aber das ist ja letztlich auch jahreszeitenunabhängig.
Das ist richtig, ja. Also die Hyperpigmentierung ist eigentlich meistens, lässt sich da eine Korrelation mit der Dosis anwenden oder sehen. Also wenn ich höherprozentig kleinkalibrige Venen veröde, ist das Risiko einer Hyperpigmentierung weitaus höher, wie wenn ich ein niedrig konzentriertes Verödungsmittel wähle. Das ist einfach so.
Fällt dir noch was ein? Hast du noch irgendwas auf deinem Zettel, was du ungefähr unbedingt loswerden möchtest?
Naja, ich finde Sklerosierungstherapie natürlich klasse. Also einfach, weil man sich richtig Gedanken macht und so eine Art Behandlungsfahrplan im Kopf hat, natürlich nicht nur im Kopf, sondern dem Patienten oder Patientin auch mitteilen sollte. Aber es ist, finde ich, eine einfache Methode, also das heißt einfach, also sie sieht einfach aus. Es erfordert natürlich viel Übung, aber es ist für die einzelne betroffene Person eine recht doch einfache Sache. Sie kommen, es wird gemacht, die gehen wieder, und die Gesamtprozedur dauert so mit Ausziehen und auf die Liege legen, bequem hinlegen und dann auch womöglich 5 Minuten liegen bleiben und dann noch den Kompressionsstrumpf wieder anziehen. Also 20 bis 25 Minuten und dann ist es schon wieder rum. Also das ist dann doch sehr komfortabel, auch gerade für ältere Leute. Und es gibt eine Indikation, da finde ich die Verödungstherapie auch ideal. Das sind die Krampfadern im Genitalbereich. Aber da werden wir auch nochmal eine spezielle Sendung dazu machen, denke ich.
Genau, wir hatten ja gesagt, wir wollten nochmal über das pelvine Stauungssyndrom reden. Und da kommen wir dann automatisch ja auch zu den genitalen Varizen, die da häufig mit einhergehen, ne? Was man vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss sagen muss, viele Patienten fragen ja auch immer, ja, lohnt sich das überhaupt? Die Besenreiser kommen ja eh wieder und ja, muss man sagen, also die Bindegewebsschwäche bleibt den Patienten erhalten und es kann auch irgendwann wieder neue Besenreißer geben. Aber die, die eigentlich einmal erfolgreich verödet sind, die bleiben dann eigentlich auch weg. Und auf der anderen Seite ist es aber halt mit der Verödung, so wie du gerade auch schon gesagt hast, eine relativ effektive, aber nebenwirkungsarme Therapie, die man im Endeffekt auch beliebig oft wiederholen kann. Also es gibt ja viele Patienten, die dann halt alle 2-3 Jahre kommen und das, was neu aufgetreten ist, immer mal wieder nachveröden lassen und das auch ohne, dass das jetzt einen nachteiligen Effekt hätte.
Ja, also es gibt tatsächlich so Personen, die kommen so alle 2 oder alle 3 Jahre und sagen, so, jetzt hätte ich wieder gerne 4 Behandlungen und dann ist wieder gut. Ja.
Genau. Gut. Heute sind wir schon so ein bisschen über unserer Zeit. Wir hatten uns ja eigentlich als Limit immer ungefähr die halbe Stunde gesetzt. Aber manchmal ist es so spannend, dass wir selber ja sozusagen etwas ins Schwadronieren geraten. Und heute sind es dann schon 40 Minuten geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und es war auch für euch ganz spannend.
Man kann es ja auch in Etappen hören.
Genau, man muss ja auch nicht alles auf einmal hören. Genau, unsere nächste Folge, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ist dann das Spezial zu den Varizenoperationen. Und für heute sagen wir dann erstmal tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.